Wir wollen noch beten, bevor wir das Wort Gottes aufschlagen. Unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen und dich Vater nennen dürfen, weil du in Jesus Christus unser Vater geworden bist und uns zu deinen Kindern angenommen hast. Wir waren das nicht wert, aber du hast uns mit Liebe angeschaut und hast dieses Opfer gebracht, deinen eigenen Sohn hinzugeben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dieses auf dich genommen hast, ein Opfer für Sünder zu werden. Willst du sterben, als wir noch Sünder waren und dass du darin deine Liebe zu uns gezeigt hast. Und wir danken dir, dass du nun unser König, Priester und Prophet bist und dich so für uns verwendest. So lehre uns auch jetzt in dieser Stunde dein Wort recht zu verstehen, dass wir Menschen werden, die dir in Wahrheit treu nachfolgen. Schenke du uns auch deinen Geist und die Kraft, die wir brauchen, das zu tun, was kein Mensch aus eigener Kraft tun kann. Dir treu zu sein in allen Dingen und auch besonders in unserem Familienleben, dich so zu ehren, wie du es wert bist. Unser Gott, wir bitten dich in Jesu Name darum. Amen. Amen. In der vergangenen Lehrstunde habe ich versucht aufzuzeigen, dass alles Handeln eines Christen eigentlich einen priesterlichen Aspekt hat und jeder christliche Dienst priesterlich ist und dass das sich auswirkt auf unseren Dienst als Väter in der Familie. Ich will nochmal das Buch von Samuel Waldron empfehlen, A Man as Priest in His Home. Und das meiste, was ich hier sage, ist auch aus diesem Buch entnommen. Wenn alle das einfach in Englisch lesen könnten, dann bräuchte ich das eigentlich vielleicht gar nicht hier so halten, aber ich wollte es doch gerne so weitergeben. Wenn wir über unseren Herrn Jesus Christus als Vorbild sprechen, besonders als Priester, dann ist es deswegen, dass wir unsere Augen auf ihn gerichtet halten und uns bewusst machen, dass er in allem für uns das große Vorbild ist. Nicht nur unser Erlöser, sondern wie er als Mensch gelebt hat und wie er jetzt als Priester dient, das ist für uns das Vorbild, als Priester zu dienen. Aber dennoch, selbst das wird von manchem als Entschuldigung genommen und man sagt dann, naja, Jesus ist schließlich Gott. Jesus war vollkommen. Wie kannst du von mir erwarten, etwas zu tun, was nur Gott selbst, der Mensch gewordene Gott, tun kann? Gott hat uns in seinem Wort Vorbilder gegeben, die Menschen sind wie du und ich, um uns zu zeigen, inwieweit wir das tun können, dass wir tatsächlich in dem, was Gott von uns erwartet, treu sein können. Und dass er tatsächlich auch solche segnet, die einfach nur das auf dem Herzen haben, seinen Willen zu tun. Und dass wir zuversichtlich erwarten können, dass Gott uns auch als Väter oder als Eltern segnet, wenn wir an seinem Wort festhalten und wenn wir mit Herzensentschluss an seinem Wort und am Herrn selbst festhalten. So will ich heute mit euch das Buch Hiob aufschlagen, im ersten Kapitel. Hier haben wir ein Vorbild eines Mannes, der ein Priester in seiner Familie war. Ein Mensch wie du und ich. Mit all den Schwachheiten, ja tatsächlich in dem ganzen Buch werden viele seiner Schwachheiten sehr deutlich. Auch besonders etwas von seiner Selbstgerechtigkeit oder von seinem falschen Verständnis von Gott, das er am Anfang hatte. Dinge, die uns auch nicht fremd sind, mit denen wir auch zu ringen haben. Und doch am Anfang des Buches wird er uns als jemand vorgestellt, der ein passendes Vorbild für uns ist, gerade auch wenn es darum geht, Priester in der Familie zu sein als Vater. Wir wollen die ersten 5 Verse aus dem Buch Hiob lesen. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannen Rinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Oder so machte es Hiob alle seine Tage. Nun, hier lernen wir etwas über Hiob, so einen Überblick über sein Leben und über auch das Urteil Gottes über sein Leben. Und wir können einige Dinge aus diesem Text herausziehen als Anwendung für uns. Ich möchte heute in vier Punkten das zu unserem Thema auswerten. Das erste, Hiob war ein Hauspriester. Ich möchte zeigen, dass wir aus diesem Text entnehmen können, dass er tatsächlich als Priester in seinem Haus gedient hat. Das zweite, Hiob war trotz der Umstände, in denen er war, ein Priester. Hiob war Priester trotz der Umstände. Das dritte, einige Merkmale von Hiobs Priestertum. Und dann das vierte, Hiobs geistliche Perspektive, die auch uns prägen sollte. Nun zunächst, Hiob war ein Hauspriester. Die ersten Verse dieses Buches, die wir gelesen haben, und besonders Vers 5, zeigen uns das. Und da sehen wir nämlich zwei Dinge erwähnt, die Hiob ganz regelmäßig getan hat. Das eine, er ließ seine Kinder holen nach diesen Festen, aus diesen Festmählern, er ließ seine Kinder holen, um sie zu heiligen. Und das zweite, er brachte Opfer für sie dar, für jeden Einzelnen brachte er Brandopfer dar. Und das sind priesterliche Handlungen, die er hier vollzog. Das erste, er ließ seine Kinder holen, um sie zu heiligen. Und aus dem Zusammenhang wird klar, die Kinder waren schon erwachsen. Jeder hatte sein eigenes Haus und je nachdem, wer gerade das Fest feierte, vermutlich zum Geburtstag, der lud die anderen ein und auch ihre drei Schwestern luden sie ein in ihr eigenes Haus. Aber es war auch klar, obwohl sie erwachsen waren, ihr eigenes Haus hatten, vermutlich ihre eigenen Familien, nach den Festen hatten sie vor dem Vater zu erscheinen, alle 10. Wozu? Nicht um eine Nachfeier zu halten, sondern, es wird uns klar gesagt, damit Hiob sie heiligte. Die Bibel gibt uns hier jetzt keine Einzelheiten, was er da wirklich gemacht hat, außer dass er Opfer da gebracht hat. Aber es ist doch deutlich, dass Hiob es als seine Pflicht ansah, seine Kinder nach solchen Festen wieder auf Gott auszurichten. Ein Geburtstagsfeier, ein Festmahl. Das sind Dinge, die wir Christen mit Danksagung genießen dürfen. Aber es sind gleichzeitig auch Dinge, die in sich die Gefahr bergen, dass unsere Sinne mehr auf die irdische Ebene und die Genüsse, die die Welt uns so zu bieten hat, abgelenkt werden. Je mehr wir diese Dinge genießen, die an sich noch nichts Schlechtes haben, umso mehr werden unsere Sinne auch auf diese Dinge ausgerichtet. Und danach ist es manchmal schwer, obwohl der Geist willig ist, das Fleisch ist schwach, sich wieder auf den Gottesdienst auszurichten. Die Gedanken wieder auf Christus auszurichten. Und Hiob wusste das. Und deswegen ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sie zu heiligen, sie zu reinigen und ihre Gedanken, ihre Gesinnung wieder auf Gott auszurichten und sie so auf den Gottesdienst zuzubereiten. Er heiligte sie. Und das Zweite, er brachte Opfer für sie dar. Brandopfer heißt es hier. Aus verschiedenen Gründen wissen wir, ich sage es dann später gleich noch ein paar davon, wissen wir und sind wir ziemlich sicher, dass Hiob vor Mose gelebt hat. Also obwohl das Buch Hiob weiter hinten in der Bibel ist, er hat doch vor Mose gelebt. Das heißt, er hatte noch nicht diese Offenbarung, die Mose dann festgeschrieben hat von Gott über Brandopfer und Sündopfer und Schuldopfer und Speiseopfer und diese Aufteilung in verschiedene Opfer. Aber er hatte diese Offenbarung schon, die wir von ganz Anfang an vom Sündenfall her schon haben, die auch Kain und Abel schon verstanden haben, dass Gott dieses Mittel der Opfer verordnet hatte zum Gottesdienst und um ihm sich zu nahen. Er brachte solche Opfer dar. Und warum? Er sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht haben oder sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Und wiederum, das ist ein sicherer Beweis für uns, dass Hiob als Priester in seinem Haus diente. Er übte diese Verantwortung vor dem Herrn aus und natürlich tat er das gemäß der Offenbarung und Erkenntnis, die er hatte. Nicht mehr. Er brachte Opfer dar. Das war das von Gott geoffenbarte und eingesetzte Mittel, um Gott zu ehren in dieser Zeit, in der Hiob lebte. Und das Brandopfer, es besagte in kurzen Worten skizziert: Gott, wir beten dich an. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, ist dein. Und du bist unser höchstes Gut. Das wird in der weiteren Offenbarung, besonders im dritten Buch Mose 1, dann noch deutlicher, wo die Einzelheiten des Brandopfers erklärt werden. Aber es war gleichzeitig auch ein Sündopfer, weil Hiob sich sagte, dass seine Kinder vielleicht gesündigt haben. Und er hat ihnen nichts unterstellt, aber da, wo man feiert, wo man ausgelassen ist, da, wo man viel isst und auch besonders viel trinkt, da ist die Sünde nicht fern. Und es war keine absurde Annahme von Hiob, dieses zu sagen. Es war Vorsicht und es kam aus einem liebenden Vaterherzen zu sagen, vielleicht haben sie gesündigt, ich bringe Opfer dar. Es war ein Sündopfer. Und er wollte durch dieses Opfer Gott versöhnen und gleichzeitig seinen Kindern immer wieder auch an der Stelle deutlich machen als Ausrichtung: Sünde erfordert Opfer. Jede Sünde erfordert Blut eines Opfers. So wie gleich nach der ersten Sünde im Paradies Blut geflossen ist, das Gott selbst vergossen hat, so erfordert die Sünde immer weiter das Blut des Sünders oder eines Stellvertreters. Und so wies er hin auf diesen großen, auf den Gesalbten, auf den Messias, der in Zukunft kommen würde, von dem er praktisch keine Erkenntnis hatte, nur dieses ganz minimale, diesen ganz kleinen Hinweis: Gott möchte, dass wir ihm Opfer bringen. Aber es war ein Mittel auch, um seine Kinder darin, in der Gottesfurcht zu unterweisen. Fürchtet euch, Sünde ist nichts Kleines. Es sind keine Kleinigkeiten. Es ist etwas Ernstes. Hiob war ein Priester und er übte dieses Priestertum in seiner Familie aus. Ich denke, das können wir aus diesen zwei Hinweisen aus Vers 5 klar erkennen. Und das Zweite, was ich sagen möchte: Hiob war Priester trotz der Umstände. Mancher Christ hat leider keine Zeit, diese Dinge zu tun. Wir haben keine Zeit, das ist die Krankheit unserer Zeit. Wir haben zu viel Arbeit, wir haben zu viele Termine, zu viele Verpflichtungen, die uns davon abhalten, all das zu tun, was ein priesterliches Amt erfordern würde. Was waren Hiobs Umstände? Ein Blick auf Hiobs Gotteserkenntnis zuerst. In Vers 1 heißt es, es war ein Mann im Lande Uz und sein Name war Hiob. Das ist ein Hinweis. Diese Beschreibung von ihm ist ein Hinweis dafür, dass Hiob lange vor Mose gelebt hat. Und mit großer Wahrscheinlichkeit lange vor Abraham. Wie er hier vorgestellt wird, er hat keinen Stammbaum. So wie die Nachkommen von Abraham oder von Seth oder von Noah oder bei David heißt es auch immer der Sohn, der Sohn, der Sohn. Er hat hier überhaupt keinen Stammbaum. Wir wissen nichts über seine Vorfahren. Er war wahrscheinlich kein Nachkomme, er war sicher kein Nachkomme von Jakob, weil er vorher gelebt hat. Er war kein Israelit, weil es damals kein Israel gab. Er lebte nicht in dem verheißenen Land, sondern in diesem Lande Uz. Wir wissen nicht genau, wo das war, aber es war nicht Kanaan. Es war wahrscheinlich im Osten von Kanaan, östlich davon. Und wenn wir das Buch ganz durchlesen, dann finden wir, er wurde deutlich über 200 Jahre alt. Das ist ein Alter, das vor der Sintflut normal war. Da wurden die Leute so alt. Nach der Sintflut ging die Lebenszeit der Menschen sehr schnell zurück. Abraham wurde noch 175 und dann später Mose wurde 120 und da sieht man schon, das war eine Ausnahme. So alt wurden die Leute schon damals nicht mehr häufig, 120. Also zur Zeit Moses war das Lebensalter schon so ungefähr auf das, was wir heute auch haben, zurückgegangen. Nur wenige wurden 100 oder mehr. ein Hinweis darauf, dass Hiob vermutlich vor, oder mit großer Wahrscheinlichkeit vor der Sintflut gelebt hat. Er wurde mehr, deutlich mehr als 200 Jahre alt. Nun, warum ist das so wichtig? Weil es uns einen Hinweis gibt auf die Gotteserkenntnis, die er haben konnte, demzufolge. Er hatte noch nicht die 5 Bücher Mose in der Hand, denn er hat vor Mose gelebt. Er hatte vermutlich nicht ein einziges Schriftstück aus der Bibel in der Hand. Er war auf die allgemeine Offenbarung angewiesen und auf das, was mündlich von Adam her überliefert war. Und doch, das reichte aus. Das war genug, um ihm klar zu zeigen, dass er als Vater diese Verantwortung hatte, ein Priester in seinem Haus zu sein. Ein Priester, der seine Kinder in der Furcht Gottes unterwies. Für sie betet, um ihre Errettung ringt, für sie Opfer darbringt. Sie lehrt, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, indem sie nicht Gott vergessen. Und durch sein Vorbild keinem von ihnen ein Stolperstein zu sein. All das war ihm klar und es ist offensichtlich aus diesem Text. Obwohl er praktisch keine Offenbarung hatte, wie wir in der Form der Bibel. Und so können wir uns fragen, welche Gotteserkenntnis haben wir? Wenn wir christlichen Väter von heute nicht treue Priester in unserem Haus sind, dann wird einmal Hiob gegen uns zeugen. Ihr hattet die ganze Bibel. Ihr habt jeden Sonntag Predigten gehört. Ihr hattet Zugang zu Büchern und zu Tausende von Predigten im Internet über eure Verantwortung als priesterliche Väter. Und wie gedankenlos, wie verantwortungslos habt ihr gelebt. Es ist eine ernste Aufforderung, die wir hier finden in dem Vorbild Hiobs. Das gehört zu seinen Umständen, die Gottesoffenbarung, die er hatte, die Gotteserkenntnis. Etwas Zweite, was uns über seine Umstände verraten wird, ist, er hatte eine große Familie. Es war nicht ein kleines Haus, so wie manche von uns haben, vielleicht gerade verheiratet, noch keine Familie, noch keine Kinder, meine ich, schon eine Familie, aber Hiob hatte 10 Kinder, mindestens. 7 Söhne, 3 Töchter und viele Knechte und Mägde, die auch zum Haus gehörten, so heißt es in Vers 2. 7 Söhne, 3 Töchter und dann später in Vers 3, also viele Knechte und Mägde. Ein großes Haus. Na, das ist eine Menge Arbeit. Diejenigen von uns, die ein oder zwei oder mehr Kinder haben, die wissen, das macht eine Menge Arbeit. Nicht nur für die Mutter, auch für den Vater, wenn er seinen Job irgendwie machen möchte. Und wenn da noch Mägde und Töchter sind, Knechte und Mägde sind und ein großes Haus, da gibt es viel zu organisieren. Aber all das hat Hiob nicht daran gehindert, seine priesterlichen Pflichten zu erfüllen. Er hat nicht gesagt, keine Zeit, ich muss erst mal das Kleine noch wickeln. Oder dem 8-Jährigen noch den Hintern verhauen, weil er gerade... weiß nicht. Hiobs Familie gehörte zu den Umständen, eine große Familie, ein großes Haus. Hiobs Finanzen, auch nicht ganz unwichtig. Er war ein reicher Mann. Hiob war ein reicher Mann, wird in Vers 3 beschrieben. Was für einen riesigen Besitz er hatte in Schafen und Rindern und Eseln und Esellinnen und eine zahlreiche Dienerschaft. Er war ein reicher Mann. Und das heißt nicht, dass er auf seiner Yacht da im Roten Meer gelegen hat und sich die Sonne hat auf den Bauch scheinen lassen. Es heißt, dass er eine Menge Verantwortung hatte. Der Chef in der Firma ist der, der am längsten arbeitet. Und Hiob hat vermutlich mehr gearbeitet als jeder seiner Knechte. Wenn die Feierabend hatten, dann war er noch da und hat die Bücher geprüft oder ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber es hört sich schön an, wenn einer so viele Schafe und Rinder und so weiter hat und reich ist. Es kommt eine Menge Verantwortung und eine Menge Arbeit damit. Er hatte die Verantwortung nicht nur für diese 10 Kinder und seine Frau, sondern für diese Mägde und Knechte vermutlich hunderte von Menschen, die zu seinem Haus gehörten. All das hat Hiob nicht daran gehindert, seine priesterlichen Pflichten auszuüben. Und ein weiterer Hinweis auf seine Umstände ist Hiobs Stellung in Vers 3 und dann auch später im Buch, wie er später beschreibt, war er ein respektierter Richter im Land. Er saß im Tor und hat gerichtet. Er hatte eine Ehrenstellung in der Gesellschaft inne. Und damit kamen viele Beziehungen zu anderen Politikern, Richtern, Ältesten, Schlüsselpersonen des Landes, Verpflichtungen. Ja, der hat Geburtstag, der hat ein Jubiläum, bei dem bin ich eingeladen. Er hatte garantiert eine Menge gesellschaftlicher Verpflichtungen, mehr als die meisten von uns je haben werden. All das hat Hiob nicht daran gehindert, seinen priesterlichen Dienst auszuüben. Er hat nicht gesagt, ich habe keine Zeit. Und zu den Umständen Hiobs noch Gottes Urteil abschließend. Gottes Urteil über Hiob finden wir gleich im ersten Vers. Da war ein Mann im Land der Uz, sein Name war Hiob, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Das ist Gottes Urteil über Hiob. Nun, es ist nicht gemeint, dass er ein sündloser Mann war. Offensichtlich nicht. Er war nicht sündlos. Er hatte seine Fehler, er hatte seine Schwächen, wie jeder von uns auch. Aber Gottes Urteil ist sehr erstaunlich. Gott sagt, er war untadelig, rechtschaffen. Er fürchtete Gott, er mied das Böse. Und ich denke mir, wenn ich es lese, ich hätte gern, dass Gott über mich so urteilt. Wenn dann Schlussstrich gezogen wird unter mein Leben und die Bücher aufgetan werden, ich bin so dankbar, dass Gottes Gnade groß ist und für meine Sünden und für meine Schuld bezahlt wurde durch das Blut des Lammes. Aber ich hätte gerne, dass dieses Urteil über mich übrig bleibt. Er war gottesfürchtig. Er hat das Böse gemieden. Und ich fürchte mich, dass das nicht so sein wird wie bei Hiob. Wenn wir das wollen, wenn wir solch ein Urteil anstreben, ein solches Urteil Gottes über uns, eine Beurteilung, dann müssen wir solche Priester sein, wie Hiob es war in seinem Haus. Aber zusammenfassend, Hiobs Umstände, unter welchen Umständen war er Priester? Wenn jemand das Recht hatte zu sagen, ich habe keine Zeit dafür, dann war es bestimmt Hiob. Einer, der eine so große Familie hat, der so viele Verantwortungen hat an seinem Arbeitsplatz, sage ich mal, in seiner Firma, würde man heute sagen. Einer, der so viele gesellschaftliche Verpflichtungen hat. Der kann doch nicht Zeit haben, sich dann noch um jedes seiner Kinder zu kümmern. Für sie Opfer darzubringen, für jedes Einzelne zu beten, regelmäßig, unablässig. Selbst da hinein, wo sie schon alt sind und selbstständig sind und wo er sagen kann, okay, jetzt können sie machen, was sie wollen, ich habe sie los. Wenn jemand das Recht hatte zu sagen, ich habe keine Zeit, dann war das Hiob. Und er stellt uns hier in den Schatten. Nun, ich möchte einige Merkmale von Hiobs Priestertum nennen, die wir aus Vers 5 entnehmen können, damit wir etwas auch konkret wissen, was sollen wir tun, wie sollen wir denn leben. Und der Vers 5 beschreibt das Priestertum Hiobs zwar nicht in allen Details, aber einige wichtige Merkmale seines Priestertums können wir doch daraus entnehmen. Und ich versuche sie kurz jedes Einzelne auf den Punkt zu bringen. Das eine war die Regelmäßigkeit, die hier angesprochen ist. Regelmäßigkeit. Was kommt regelmäßiger als dein Geburtstag? Ja. Sie hatten diese Festmähler, jedes Mal einen Geburtstag, dann wusste man, es gibt ein Festmahl bei dem. Nächsten Monat hat der Geburtstag, wir wissen schon alle, alle sind da. Alle Brüder, alle Schwestern und alles, was dazugehört. Aber genauso regelmäßig, wie die Geburtstage kamen, kamen die Opfer danach. Genauso regelmäßig hatten sie sich bei Hiob einzufinden. Alle Brüder, alle Schwestern, mit Frau, Kind und Kegel, alles, was kriecht und kreucht und krabbeln kann. Alle haben zu erscheinen vor Hiob, vor dem Vater. Und er betet für sie und er heiligt sie und er bringt Opfer da für sie. Es war genauso regelmäßig wie diese Feste. Und das wusste jeder Einzelne. Und das heißt nicht, dass Hiob nur 7-mal im Jahr, wo die 7 Söhne Geburtstag hatten, einen Familiengottesdienst gemacht haben, hat. Denken wir daran, die waren erwachsen. Sie waren für ihre Häuser zuständig, jeder Einzelne von ihnen schon selber. Aber es ist ein Bild davon, dass er das ein Leben lang getan hat, dass er für sie geistlich gesorgt hat und geistlich Verantwortung übernommen hat. In größter Regelmäßigkeit, mit höchster Priorität. Es war ein Muss, keiner fehlt. Das fällt nicht aus, weil zufällig jemand was anderes vorhat. Oder weil er halt, naja, War schließlich Geburtstag, man feiert doch, oder? Da wird es schon auch mal spät. Vielleicht kommt er nicht morgens aus dem Bett. Es war mit größter Regelmäßigkeit verbunden. Und ein zweites Merkmal, was wir sehen können, das hängt damit zusammen, diese Priorität, die Hiob ihm eingeordnet hat oder zugeordnet hat, das wird unterstrichen durch die Bemerkung in Vers 5. Früh am Morgen stand er auf. Er hat nicht gesagt, gestern das Fest ging ja bis 12 oder noch länger. Komm, es reicht auch um 11:30 morgen, kurz vor Mittag, machen wir einen Brunch oder sowas. Früh am Morgen stand er auf. Und da hat er gebetet. Und da hat er Opfer dargebracht. Wann stehst du früh am Morgen auf? Naja, jeden Morgen stehst du früh auf, weil du doch zur Arbeit musst. Also manche von uns gehen arbeiten, ne? Und die stehen früh am Morgen auf, weil man halt muss. Man muss leben, man muss Geld verdienen, man muss die Familie versorgen. Und deswegen steht man früh am Morgen auf. Und dann freut man sich, am Wochenende kann man ja länger schlafen. Für den Gottesdienst, für die Lehrstunde, früh aufstehen. Ist das so existenziell wie für die Arbeit? Hiob stand früh am Morgen auf, um seine Kinder geistlich zu versorgen, für sie zu beten, Opfer darzubringen. Und das war ihm wichtiger als der Schlaf. Trotz der harten Arbeit, die er 6 Tage in der Woche getan hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er oft müde war, früh am Morgen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder nicht ganz frisch kamen, früh am Morgen. Aber ich kann mir vorstellen, wie Hiob mit ihnen gesprochen hat. Du kannst bis spät feiern, dann kannst du doch bestimmt auch früh aufstehen für den Gottesdienst. Und wenn du das nicht kannst, dann denk am Tag vorher dran, dass du früher ins Bett gehst. Denk am Samstagabend dran, dass du am Sonntag früh aufstehen willst. Für Hiob war es eine Priorität, sein priesterliches Amt in der Familie auszuüben. Alles andere musste sich dem unterordnen. Arbeit, Geld, soziale Verpflichtung, Politik, Freunde, Verwandtschaft. Alles musste sich dieser Priorität unterordnen. Gott an erster Stelle. Nun, warum war das so? Es gibt unterschiedliche Motive, das zu tun. Das ist mein dritter Punkt. Der ein Merkmal des Priestertums Hiobs war. Was war Hiobs Motiv? Mein dritter Unterpunkt hier. Hiobs Motiv. Warum war es für Hiob so wichtig, ein Priester in seiner Familie zu sein? War das einfach ein Gesetz? Man macht es halt so? War das, weil da der gesellschaftliche Druck da war? Er hat schließlich eine herausragende Stellung in der Gesellschaft. Was werden die anderen sagen, wenn ich da nicht aufpasse in meiner Familie? War es äußerliche Frömmigkeit? Stand halt auf der Liste von frommen Sachen, die man erfüllen muss, wenn man ein richtiger Christ ist. Das musste abhaken, das musste abhaken. Ne? Waren es einfach leere Rituale? Wir wissen, dass es das nicht war. Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Sein Motiv war nicht äußerlich, nicht gesetzlich. Es war tiefe väterliche Liebe zu seinen Kindern. Und es war das Seelenheil seiner Kinder. Die Kinder waren gut versorgt. Sie hatten jedes ein Haus und die hatten auch ihre Herden und alles. Aber hier war nicht damit zufrieden, dass sie gut versorgt hatten, dass jedes ein Haus hatte, eine glückliche Familie. Jeder war gesund. Was will der Mensch noch mehr? Das ist doch das Wichtigste, oder? Nein, sagt hier. Errettung. Versöhnung mit dem lebendigen Gott, das ist das Wichtigste. Und das ist das eine, was Not tut. Meine Kinder sollen von Herzen mit Gott verbunden sein, das allein zählt. Ich wache darüber, dass keins von ihnen Gott vergisst oder Gott in seinem Herzen flucht. Und das ist wichtiger als Geld und Reichtum und Ansehen und alles andere. Das war Hiobs Motiv. Ich kann nicht verstehen, wie manche Eltern leben, die unbekehrte Kinder haben. Ja, natürlich möchten sie, dass ihre Kinder errettet werden. Und dann, wenn man fragt, ja, was machst du denn dafür? Was kann ich denn schon machen? Ja, natürlich bete ich dafür. Aber wir können doch unsere Kinder nicht erretten. Das muss Gott tun. Ist doch alles aus Gnaden. Wie töricht ist das, so zu sprechen? Und wie lieblos ist das letztlich, so zu sprechen? Wie gedankenlos angesichts dessen, was die Schrift uns bezeugt. Hat Gott uns nicht in seinem Wort gezeigt, dass wir etwas tun können und sollen? Und hat Gott uns nicht klar mitgeteilt, dass er Mittel gebraucht, um Menschen zu erretten? Die Menschen werden nicht einfach bekehrt. Wenn diese Leute da draußen das Evangelium hören sollen, dann müssen Menschen hingehen, dann müssen Missionare hingehen und das Evangelium erklären. Und wenn unsere Kinder errettet werden sollen, dann müssen wir Eltern diesen priesterlichen Dienst an ihnen tun. Jeder Vater sollte diesen einen Vers in der Bibel bedenken, im Buch Hiob. Und möchte Gott jedem von uns ein Herz geben, wie Hiobs Herz, das so erfüllt war von Retterliebe zu seinen eigenen Kindern. So erfüllt, dass nichts ihn davon abhalten konnte, ein Priester in seinem Haus zu sein. Ein letztes Merkmal von Hiobs Priestertum möchte ich erwähnen, der vierte Unterpunkt. Das ist Ausharren. Ich wusste nicht genau, welches Wort ich benutzen kann, aber das habe ich benutzt, weil dieses Ausharren Hiobs sprichwörtlich ist. Das ist, was im Neuen Testament von ihm gesagt wird, in Jakobus 5, Vers 11. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und natürlich ist da das Leiden danach und diese ganzen Anfechtungen, die er hatte, die im Buch Hiob eigentlich das Zentrum sind, der Botschaft, das ist damit gemeint. Er war ausharrend mitten in diesem Leiden, in all diesen Anfechtungen hat er immer an Gott festgehalten. Aber etwas von diesem Ausharren hat auch sein Priestertum geprägt. Und Ausharren ist nicht etwas, was ein Mensch hat in einem bestimmten Bereich seines Lebens, sondern wenn einer Ausharren hat, dann prägt das seinen ganzen Dienst, alle seine Lebensbereiche. Hiobs Priestertum war ausharrend. Es wird hier schon in Vers 5 angesprochen, wenn es am Ende heißt, so machte es Hiob alle Tage. So machte es Hiob alle Zeit. Immer. Und wir haben es schon gesehen, die Kinder waren erwachsen. Er hat nicht erst angefangen, als die geheiratet haben damit. Oder als sie ein Haus hatten. Es ist offensichtlich, das hat sein ganzes Leben, sein ganzes Familienleben von Anfang an geprägt. Er machte das immer. Er hörte nicht auf damit. Er war fest entschlossen. Er hielt unablässig daran fest. Und nichts konnte ihn davon abbringen, sein Priestertum war ausharrend. Er macht es alle Zeit so. Das ist ein weiteres Merkmal seines Priestertums. Und das soll unser Priestertum kennzeichnen, wenn wir Priester in unserem Haus sind. Wir sollen es ausharrend tun. Vertrauen auf den Herrn. Nun mein letzter Punkt heute, Hiobs geistliche Perspektive. Und das ist wichtig, darüber nachzudenken, weil es eine Antwort darauf gibt, wie können wir solche Priester sein? Hiob war doch ganz bestimmt ein ganz besonderer Mensch. Das war er auch. Und dennoch war er ein Mensch von Fleisch und Blut, mit Sünden wie du und ich. Und es gibt keinen Grund, warum wir nicht sein Vorbild nacheifern sollten. Wir werden nur solche Priester wie Hiob sein, wenn wir dieselbe geistliche Perspektive haben wie Hiob. Also die Frage ist, was war seine Haltung? Was war seine Gesinnung? Was waren seine Überzeugungen? Um das zu umschreiben. 7 Hinweise aus diesem Text, was seine geistlichen Überzeugungen oder seine geistliche Perspektive war. Und sie kommen aus dem, was ich schon erklärt habe. Ja? Eine Sache, die kennzeichnend war für Hiob, war dieser Herzensentschluss. Geistliche Perspektive, Herzensentschluss. Was du tust, tu mit ganzem Herzen, hingegeben. Und das Wort habe ich genommen aus Apostelgeschichte 11, Vers 22. Daran hat mich das erinnert. Da heißt es, Barnabas kommt nach Antiochia und als er dorthin kam, da freute er sich und er sah die Gnade Gottes. Und dann ermahnte er alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Ja, ausharren, Herzensentschluss. Das ist etwas, was einen geistlichen Menschen kennzeichnen soll. Das ist etwas, was wir bei Hiob sehen. Ganz klar, Gott ist Priorität Nummer 1. Und wenn das klar ist, dass das für mich die Priorität Nummer eins ist, dann ist es auch klar, dass es für meine Familie so sein muss. Er war von ganzem Herzen fest entschlossen, sich von nichts abhalten zu lassen, seine Familie in der Anbetung des lebendigen Gottes anzuleiten und diese priesterliche Führungsrolle mit aller Kraft auszuüben. Herzensentschluss. Nicht hin und her geweht von jedem Wind der Lehre oder der Gefühle oder mir geht's heute nicht so oder mir ist heute nicht danach. Herzensentschluss. Egal wie mir ist, ich tue das. Das zweite, seine Verantwortlichkeit für das geistliche Wohl der Kinder. Seine Verantwortlichkeit für das geistliche Wohl seiner Kinder. Und das kann man heute nicht zu sehr betonen. Er war nicht wie viele evangelikale Väter heutzutage, die sagen, ich bete für meine Kinder, den Rest muss Gott machen. Hat mir immer wehgetan, wenn ich mit Eltern in der christlichen Schule gesprochen habe, die in Gemeinden gegangen sind und wenn ich gesehen habe, wie das Kind, was aus dem Kind wird und ich würde den Eltern dienen, sich um das Kind zu kümmern in geistlicher Weise. Ja, wir können das nicht. Was willst du überhaupt von uns? Hiob war überzeugt, dass Gott ihm nicht nur die Verantwortung des Gebetes gegeben hatte, sondern die eines umfassenden priesterlichen Dienstes. Und diesen umfassenden priesterlichen Dienst will ich noch in Zukunft beschreiben, aber die Kinder, es gehört dazu, die Kinder von klein auf zu belehren im Wort Gottes. Ja, dass wir jetzt gerade die Kinderstunde haben mit dem Kinderkatechismus, das ist nicht, weil das so eine Idee von uns ist, womit wir uns abheben von den anderen Gemeinden. Es ist unsere Verantwortung als Gemeinde und noch viel mehr jeder Familie, dass die Kinder von klein auf belehrt werden darüber, wer Gott ist und was er von ihnen fordert. Ein priesterlicher Dienst. Die täglichen Familiengottesdienste. Die Kinder zu ermahnen, sich zu Gott zu bekehren. Sie zu überführen von Sünde. Sie zurechtzuweisen, zu bestrafen, zu belehren, zu ermutigen, zu unterweisen in der Gerechtigkeit. Ihnen ein gottesfürchtiges Vorbild zu geben. Sie regelmäßig im Gottesdienst mit dabei zu haben. Sie im Gemeindeleben mit einzuschließen. Und so alle Mittel der Gnade zu gebrauchen. Das Gebet ist ein Mittel der Gnade, aber es ist nicht das einzige. Alle Mittel der Gnade, die Gott uns gegeben hat, zu gebrauchen, um so unsere Verantwortung wahrzunehmen und diese Kinder Gott näher zu bringen. Ein Vater, der nicht die geistliche Last dieses Priestertums auf sich nimmt, macht sich an seinen Kindern schuldig. Hiob sah sich in der Verantwortung für das geistliche Wohl seiner Kinder. Das dritte, er hatte ein heiliges Misstrauen. Ich habe das oft von Kindern auch gehört. Also als Lehrer kriegt mir manches zu hören und manches vergisst mir dann nicht. Sie trauen uns wohl nicht, ja? Bist auf dem Schulausflug und die wollen dann alleine losziehen und du sagst, nee, ihr bleibt schön bei mir. Sie vertrauen uns ja nicht. Nö. Natürlich traue ich euch nicht, so wie ihr euch bisher benommen habt, ist eine Antwort. Aber das andere ist, es gibt ein heiliges Misstrauen, das angemessen ist, selbst wenn bisher alles gut ging, was in diesem Bereich der Verantwortung ist. Manches könnt ihr halt noch nicht richtig einschätzen, das kann man Teenager nicht so sagen eigentlich. Aber ich muss es wenigstens als Erwachsener wissen, ja. Manche Gefahren können die noch nicht richtig einschätzen. Und das heilige Misstrauen von Hiob, es drückt sich in diesen Worten aus, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. Ich weiß nicht, ich habe keine Indizien, aber eines weiß ich. Es gibt nichts, was so verderbt ist wie das menschliche Herz. Und meine Kinder haben das auch. Viele Eltern sehen nur das Gute in ihren süßen Kinderlein. Man ist so stolz auf seinen Spross. Mein Kind würde sowas nie tun. Das hörst du auch als Lehrer oft, oder? Mein Kind würde sowas nie machen. Natürlich ist es nicht richtig, jetzt in der Öffentlichkeit über die Sünden der Kinder zu jammern. Oh, was mein Kind da immer macht und meine Kinder sind ja so schlecht und was die für Sünden. Nein, darum geht es nicht. Nur eins ist schlimmer als das. Malen könnte das Allertollste. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um die Herzenshaltung. Die Frage ist, bin ich demütig und bin ich mir bewusst, dass meine Kinder durch und durch verdorbene Sünder sind, die genauso wie ich und jeder andere von uns zu jeder Schandtat fähig sind. Zu jeder. Dann muss ich mit aller Kraft priesterlich daran arbeiten und beten, dass sie errettet werden und an Gott festhalten. Ich muss damit rechnen, dass es passieren kann, dass sie in ihrem Herzen Gott vergessen. Das meint nicht, dass sie irgendwo Alzheimer haben, sondern dass sie einfach so leben, als gäbe es keinen Gott. Ich muss damit rechnen. Hiob hat damit gerechnet und darum hat er sie immer wieder zu sich bestellt, um sie ernstlich zu ermahnen, an Gott zu festhalten. Das heißt es, sie zu heiligen. Ein heiliges Misstrauen hat seinen Priesterdienst und seine geistliche Haltung gekennzeichnet. Ein viertes war der Gebrauch der Gnadenmittel. Auch das habe ich schon angesprochen. Der Gebrauch der Gnadenmittel. Hiob war überzeugt, dass Gott Mittel gebraucht, um uns zu begnadigen. Er war kein fauler Mystiker, der erwartet, dass Gott schon irgendwie dann seinen Geist sendet und dann macht's und dann ist er bekehrt. Mystik. Faul. Gott hatte wenigstens so viel geoffenbart, dass Hiob von Opfern wusste. Und dass er darin treu war, diese Mittel der Gnade zu gebrauchen. Und dass Hiob wusste, dass man zu Gott beten kann. Und dass er darin treu war, für jedes einzelne seiner Kinder zu beten. Und das, was ihm geoffenbart war, das hat er treu angewendet. Und dazu gehört das fünfte, die Zuversicht. Die Zuversicht, dass Gott die Mittel, die er verordnet hat, auch segnen wird. Und das ist etwas, was sehr wichtig für uns Eltern ist, die Zuversicht. Egal wie missraten der Bengel oder das Mädchen auch sein mag. Und ja, es stimmt, wir können unsere Kinder nicht gläubig machen. Aber warum hat Gott Verheißungen gegeben? Warum hat Gott uns gesagt, diese Mittel sollst du gebrauchen, du sollst sie im Wort belehren, du sollst für sie beten, du sollst sie zum Gottesdienst bringen? Warum hat er das gemacht? Um uns Zuversicht zu geben, dass wenn wir diese Mittel treu anwenden, dass er es auch segnen wird. Hiob war zuversichtlich, dass Gott seinen Segen auf diesen priesterlichen Dienst und auf den Gebrauch der Mittel der Gnade legen würde. Sonst hätte er nicht immer weitergemacht. Wir sehen das in seinem Ausharren. Manche Christen hoffen auf alles Mögliche. Ja, sie schicken die Kinder auf eine christliche Schule. Ist ja nicht schlecht, ja? Sie schicken sie zu christlichen Freizeiten, kann man auch nichts dagegen sagen. Sie zeigen ihnen christliche Filme, da kann man was dagegen sagen. Sie verlassen sich auf alles Mögliche. Aber nicht auf die Mittel der Gnade. Schließlich bezahlen wir für die christliche Schule und die ist ja christlich, also soll sie doch dort bitte schön das Evangelium hören. Die sind ja alles Christen, die Lehrer. Und wie gesagt, das ist gut, nur verlass dich nicht drauf. Da ist keine Verheißung, dass das Kind in der christlichen Schule gläubig wird. Die kann eine Hilfe dazu sein. Eine christliche Freizeit mit guten Andachten kann eine Hilfe dazu sein. Aber da ist keine Verheißung, jedenfalls finde ich keine in der Bibel. Ich finde aber Verheißungen auf den Mitteln der Gnade. Bring sie zum Gottesdienst. Binde sie ein in die Gemeinde. Lehre sie das Wort Gottes. Bete für sie. Da finde ich Verheißungen in der Bibel. Und Hiob war zuversichtlich, dass Gott diese Mittel der Gnade segnen wird. Und wir können so zuversichtlich sein, dass Gott unser Haus, unsere Kinder segnen wird, wenn wir von ganzem Herzen, wie Hiob, danach trachten, treu zu sein in der Anwendung dieser Mittel der Gnade. Gott wird euch segnen. Gott wird uns segnen. Er ist treu. Hat ein Vaterherz wie wir. Ja, ein Vaterherz. Nicht wie wir, sondern viel besser als unseres. Ein sechster Punkt. Geistliche Autorität, möchte ich das nennen, als Stichwort. Geistliche Autorität. Hiob war überzeugt, dass Gott ihm die Autorität eines Vaters und Priesters nicht umsonst gegeben hatte. Das ist ja auch etwas, was heute angefochten wird, ja? Als Vater, was hast du denn deinen Kindern eigentlich zu sagen? Na, du musst dafür sorgen, dass sie genug Selbstbewusstsein haben und dass sie ihren eigenen Willen auch richtig verstehen können und den durchführen können. Und du musst dein Kind darin unterstützen, dass es ja seinen Dickkopf durchsetzen kann. Ich weiß nicht was. Gott hat den Kindern Väter und Eltern gegeben, um ihnen den rechten Weg zu weisen. Die Eltern sind als Erste da, niemand anders. Und sie haben Autorität, die von Gott kommt. Und Hiob war überzeugt, diese Autorität hat Gott mir nicht gegeben, damit ich meinem Kind einfach sagen, bring mir jetzt meine Hausschuhe. Sondern dass er diese Autorität einsetzt, um seine Kinder zu Gott zu bringen. Sie zu sich zu befehlen, damit er ihnen befehlen kann, haltet an Gott fest, vergesst nicht Gott. Er hat sich nicht geschämt, seinen Kindern dies zu befehlen, auch als sie erwachsen waren. Er ließ sie nicht einfach ihre Wege gehen und sagen, jetzt sind sie alt genug. Er war überzeugt, dass er das Recht und die Pflicht hatte, seinen Kindern in geistlichen Dingen Anweisungen zu geben, damit sie nicht gegen Gott sündigten, damit sie nicht dem Herrn in ihrem Herzen fluchten. Das ist eine gewaltige Autorität, die Gott den Eltern und besonders dem Vater gegeben hat. Befiehl deinen Kindern. Von Abraham heißt es, Gott sagte ihm, ich weiß von Abraham, er wird seinen Kindern nach ihm befehlen, dass sie an Gott festhalten. Und Josua konnte das auch nur sagen, dieses bekannte Wort, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er konnte das auch nur sagen, weil er seinen Kindern befohlen hat. So wie dem ganzen Herr Israels, mehr hat er seinen eigenen Kindern befohlen, was auch immer die anderen machen, ihr haltet an Gott fest. Er hat geistliche Autorität ausgeübt und wir dürfen ermutigt sein, dass wir das genauso machen. Das war eine geistliche Perspektive, die er hatte und die sein Priestertum gekennzeichnet hat. Und das Letzte, was ich erwähnen will, siebtens, ein ernster Eifer. In seinem ganzen Gottesdienst, sein ganzes Leben war durchzogen von einem ernsten Eifer. Er übte sein Priestertum mit allem Ernst, mit allem Eifer aus, den diese Aufgabe erfordert. Und wir haben verstanden, es ist keine Kleinigkeit, Vater zu werden. Es ist nicht leicht, ein Priester im eigenen Haus zu sein. Und man sieht auch hier, es kostet Opfer. Nicht bloß Schafe, die man opfert, ja? Oder Rinder. Es kostet Opfer an Zeit, an Geld, an Beziehungen. Du musst dem da absagen und der ist böse, weil du nicht zu seinem Geburtstag kommst. Warum? Ich habe gerade was mit meinen Kindern zu tun. Es kostet Ansehen in der Welt. Du musst diesen Termin, du kannst diesen Termin nicht wahrnehmen. Du lässt die da alleine sich treffen. Warum? Ich habe gerade in meinem Haus was zu tun, das wichtiger ist. Ich habe gerade eine heilige Aufgabe an meinen Kindern zu erfüllen. Es kostet Mühe, es kostet Arbeit, es kostet Hingabe, es kostet schlaflose Nächte. Du musst die Müdigkeit überwinden, du musst diese Aufgabe erfüllen, egal wie gerade deine Gefühlslage ist. Ernster Eifer ist notwendig. Und wir sehen, dass Hiob diese Aufgabe nicht leicht genommen hat, sondern dass ein ernster Eifer sein Gottesdienst in dem Sinn von Römer 12, sein ganzes Leben und besonders den Dienst an seinen Kindern gekennzeichnet hat. In all dem zeigt Gottes Wort uns, was für ein Priester jeder Vater in seiner Familie sein soll. Wir können das aber nur sein, wenn wir hinschauen auf unseren Priester. Wie ich eingangs bemerkt habe, und ich will immer wieder hinweisen darauf, es ist nicht etwas, was wie eine schwere Last auf uns liegt, die wir selber zu tragen haben. Es ist etwas, was uns wiederum hinlenkt zu unserem Priester Jesus, der alles bereitgestellt hat, damit wir diesen Dienst tun können. Denn letztlich ist es das Einzige, was an uns ist, unsere Kinder hinzuführen zu diesem Hirten, zu diesem guten Hirten, der auf unsere Lämmlein Acht geben wird. Wenn wir hinschauen auf Jesus, er hat als Priester nicht gesagt, vielleicht haben meine Kinder gesündigt, wie Hiob. Er wusste ganz bestimmt, meine Kinder haben gesündigt. Und darum schreibt Paulus, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren, dass er da seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und dann, meine Kinder haben gesündigt, dann ist er hingegangen und hat dieses Opfer gebracht. Nicht ein Brandopfer wie Hiob, sondern sich selber. Sein eigenen Leib, sein eigenes Blut, sein eigenes Leben. Wenn wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, auf Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, dann werden wir nicht ermüden und ermatten. Das ist auch eine Verheißung. Ich möchte Gott uns segnen zu diesem Dienst. Ich möchte noch ein paar Minuten, wir haben noch ein paar Minuten Gelegenheit zu Fragen geben, wenn Fragen sind. Sonst können wir gerne auch in der Pause noch weiter darüber reden. Lasst uns zum Abschluss beten. Herr Jesus, erneut loben und preisen wir dich dafür, wer du bist, dass du ein herrlicher Erlöser bist und in diesem ein wunderbarer Priester für uns, der nicht irgendein Opfer für uns dargebracht hat, sondern sich selbst, seinen eigenen Leib, sein eigenes Blut, sein eigenes Leben und dass wir darin Leben haben. Herr, und wenn wir darauf schauen, wie wir eigentlich leben sollten, da wird es uns manchmal schwach ums Herz, weil wir empfinden, wer ist dazu tüchtig? Wer kann das? Wie sollen wir das tun? Herr, wir wollen auf dich schauen in all dem, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du nicht vergisst, dass wir Staub sind und in uns selbst ohnmächtig und unfähig zu irgendetwas Gutem, aber dass du in diese Erlösung auch eingeschlossen hast, uns zu befähigen dazu, Gutes zu tun. Dass du möchtest, dass wir aus deinen Kraftquellen leben, Tag für Tag uns an dich wenden, dass du uns hilfst, diese Opfer zu bringen, die es erfordert, Vater und Mutter in einer christlichen Familie zu sein. Dass du uns hilfst mit deinem Geist des Gebetes, dass wir ausharrend immerfort auch beten für unsere Kinder und auch für uns selbst, für unsere eigene Heiligung. Herr, und dass du Verheißungen gelegt hast auf all die Mittel der Gnade, auf das Lesen und Studieren deines Wortes, auf das Gebet, auf die Gemeinde, auf die Gottesdienste, auf den Sabbat, auf die Gemeinschaft der Heiligen, dass du uns so viele Mittel der Gnade gegeben hast, die uns stärken und anleiten zu diesem Dienst. Herr, wir preisen dich für deine Güte und beten darum, dass du all unsere Familien segnen möchtest und all unsere Kinder, dass sie früh dich kennenlernen, dass sie dich anbeten, dass sie dich lieben, dass sie mit ihren Sünden zu dir kommen und durch dieses Opfer gereinigt werden. Herr, wir möchten, dass du unsere Kinder segnest, dass sie ein heiligeres Leben führen als wir selbst, dass sie ein hingegebeneres Leben führen, als wir es getan haben, dass sie einen Unterschied machen in dieser Welt, ein Segen sind für dieses Land und diese Gesellschaft. Herr, und dass sie mehr erfahren von der Glückseligkeit dessen, ein Kind Gottes zu sein, erlöst zu sein durch das Blut des Lammes. Herr, und so preisen wir dich dafür, dass du in all dem vorangegangen bist und dass wir dies erbitten dürfen, in Jesu Namen. Amen.